Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Im Jahr 2005 schrieb der Spiegel, das Nachrichtenmagazin, dass jährlich von den rund 2 Millionen Studenten in Deutschland mehr als 4% ihre Hochschulausbildung vorzeitig abbrechen. Die Quote sei damit mehr als doppelt so hoch wie die vor 30 Jahren. Anders formuliert heißt das laut Spiegel, dass von 100 Abiturienten, die ein Studium beginnen, 30 die Universität nach durchschnittlich 7 Semestern ohne Abschluss verlassen. Die vom Bund und Ländern geförderte Hochschulinformationssystem GmbH, HIS, berichtet in ihrem Studienabbrecherreport, dass ein anhaltend hoher Studienabbruch an den Universitäten, vor allem in den Studiengängen der Sprach- und Kulturwissenschaften, der Wirtschaftswissenschaften und der Informatik zu verzeichnen sei. Auf über 30% Studienabbrecher sei der Anteil in den Studiengängen des Maschinenbaus und der Elektrotechnik angestiegen. An den Fachhochschulen ist ein überdurchschnittlicher Studienabbruch vor allem in den Wirtschaftswissenschaften, in Informatik sowie Elektrotechnik festzustellen. Des Weiteren hat die Studienabbruchquote in Sozialwesen einen wesentlichen Anstieg erfahren. Die Liste prominenter Studienabbrecher, die ist übrigens recht beachtlich. Sie reicht vom Showmaster Günther Jauch über den Autoverleiher Erich Sixt, den Extrembergsteiger Reinhold Messner, den Sänger Julio Iglesias bis hin zu Bill Gates, dem reichsten Mann der Welt. Einerseits ist der hohe Anteil von Studienabbrechern also alarmierend. Was führt zu dieser relativ hohen Zahl von Studienabbrechern? Liegen die Gründe in der schulischen Vorbildung oder am Wertesystem, das den jungen Menschen vermittelt oder eben nicht vermittelt wird? Andererseits stimmt die Liste prominenter Studienabbrecher hoffnungsvoll, denn das bedeutet, dass der Abbruch des Studiums nicht gleich das Ende der Karriere bedeuten muss und dass positive Ressourcen des Menschen stets aktiviert werden können. Die Frage aber bleibt, sind Studienjahre noch die sprichwörtlich goldenen Jahre? Das ist das Thema unserer heutigen Sendung heute in der Lebenshilfe. Zugeschaltet aus Uelzen ist uns dazu die Kinder- und Jugendpsychologin Frau Christa Mewes. Grüß Gott, Frau Mewes, schön, dass Sie heute wieder Zeit für uns haben.
Guten Morgen, Herr Miller.
Zahlreichen unserer Hörerinnen und Hörer sind Sie ja schon bekannt. Für unsere neuen Hörer stelle ich Sie anhand einiger Lebensdaten vor. Christa Mewes ist 1925 geboren. Sie studierte Germanistik, Geographie und Philosophie und Psychologie. Sie ist Autorin von über 100 Buchpublikationen und frei praktizierende Kinder- und Jugendpsychotherapeutin in Uelzen. Von 1978 bis 2006 war sie Mitherausgeberin der Wochenzeitung Rheinischer Merkur. Sie ist außerdem Trägerin des Bundesverdienstkreuzes und erhielt im Jahr 2001 den Deutschen Schulbuchpreis. Frau Mewes, mit welchen Gefühlen blicken Sie denn selbst auf Ihre eigene Studienzeit zurück? Waren das denn goldene Jahre?
Nein, das konnten sie ja nicht sein. Bitte bedenken Sie, ich habe im Zweiten Weltkrieg angefangen zu studieren. Ich habe 1943 Abitur gemacht und ich ging dann in den Luftschutzkeller Deutschlands. Ich bin in Schleswig-Holstein geboren und wir kriegten jeden dritten Tag Alarm, weil es sich da meistens um einen Anflug der schlimmen Bombe auf die Stadt Kiel ging. Und so ging ich zum Studium in den Luftschutzkeller Deutschlands und das war Breslau in Schlesien. Dort war es wirklich golden in einem wundervollen Sommer 1943/44. Wundervollen Sommer. Aber diese goldenen Jahre waren auf das Furchtbarste bedrückt durch den jetzt, diesen Krieg, diese Wahnsinnskatastrophe, die man sah und spürte und ahnte, die auf uns zukam. Und nachdem wir aus dem Inferno hervorgekommen waren und merkwürdigerweise überlebt hatten, habe ich dann unter großer Eile mein Studium zu Ende gemacht, weil ich inzwischen meinen Mann kennengelernt hatte Und obgleich wir nichts weiter hatten, als was wir auf dem Leibe trugen, hatte ich nichts weiter vor, das Studium so schnell wie möglich zu beenden, um eine möglichst große Familie zu haben. Das war mein Lebenswunsch. So war das alles sehr, das Goldene, eingeschränkt in meiner Studienzeit.
Wir wollen ja in unserer Sendung darauf so eingehen, haben wir in unserem Vorgespräch auch so ein bisschen abgesteckt, dass ja die goldenen Jahre sich auch auf die Anforderungen beziehen, die an die Studenten heute gestellt werden, und auch wie das zusammenhängt mit den Voraussetzungen, mit denen junge Menschen heute ins Studium einsteigen. Aber ich entnehme zu Ihren Worten auch und auch dem Lächeln, das man da so raushört, dass trotz der bedrückenden Rahmenumstände Ihres Studiums, auch die Kriegsjahre, dass Sie doch auch goldene Jahre darin gesehen haben.
Ja, vor allem, was man als junger Mensch dann doch als sehr positiv erlebt, dieses wirklich auf den eigenen Beinen stehen, dieses Stück Freiheit, das auch durch die oft räumliche Entfernung vom Elternhaus doch nun einsetzt, gerade wenn man in einem behüteten Elternhaus aufgewachsen ist. Und dieses Stück Freiheit und die alleinige Einteilung seiner Zeit, wenn sie natürlich dann auch wieder sehr schnell eingeschränkt wird durch die Studienpläne, so ist das doch auch ein beglückendes Gefühl. Dieses Stück, jetzt kommt eine Zeit, in der ich der eigene Herr, so meint man jedenfalls als junge Studentin, im eigenen Haus bin.
Jetzt ist es ja kein Geheimnis, dass Sie ja Enkelkinder haben, Frau Mewes. Was fällt Ihnen denn auf, wenn Sie die Studienjahre Ihrer Enkelgeneration so betrachten?
Nun, wir haben natürlich vor allen Dingen gehofft, dass da die Zeiten doch nun so unendlich viel besser sind als zu der Zeit der Großeltern. Dass diese Zeit nun wirklich eine unbeschwerte Zeit sein könnte. Aber davon ist nicht im Mindesten in den Studiengängen heute etwas zu sehen.
Jetzt sind Sie ja,
wenn ich nur an, ich habe 6 Enkel und 4 haben gerade jetzt ihr Studium schon mit bestem Erfolg abgeschlossen. Aber dann ist diese Zeit eine Zeit gewesen, in der es kaum einmal möglich war, auch nur irgendeine Pause zu machen, geschweige denn von irgendwelchen Ferien, Semesterferien, aber die sind natürlich auch von Anfang an nicht so gedacht gewesen als Ferien, sondern als Zeit, in der das Gehörte nun in eigener Arbeit aufgearbeitet würde. Aber darüber hinaus, um diesen Abschluss wirklich zu erreichen, hat sich jetzt gezeigt, dass die Universität im Verhältnis zu unseren Studienjahren damals enorm verschult ist, dass also die Anforderungen in Bezug auf Klausuren und Seminararbeiten und Hausarbeiten sich in allen Fächern enorm verstärkt hat.
Was meinen Sie genau?
Wir studierten und hatten nachher irgendwann dieses Examen.
Was meinen Sie genau?
Keine sonderliche Option. Bitte schön.
Was meinen Sie genau damit, dass die Universitätsausbildung mehr und mehr verschult wurde?
Ja, nun, nicht die Anforderungen, die semesterweise jetzt nötig wurden, wurden viel mehr festgelegt. Eben durch Pläne dieser Art. Ich, wie gesagt, studierte Geisteswissenschaften, Philosophie, das versuchte man, möglichst an den Quellen forschend, nun zu integrieren in diesem Computergehirn. Aber dann konnte man an Seminaren teilnehmen und sich an Referaten beteiligen. Aber man brauchte es nicht. Man musste nur nachher im Staatsexamen das Wissen parat haben. So, das war wirklich eine unendlich einfache Sache im Verhältnis zu heute.
Also dass da quasi im Gegensatz zu der Generation, als Sie studierten, weniger Freiheit einfach im Studium da ist. Es wird einem nicht mehr so selbst überlassen, wie ich zum Ziel komme.
Ja, ja. Es ist ein Stück der junge Mensch mehr, ja, wird für unmündig gehalten, würde ich fast meinen, dass eine solche Verschulung nötig ist. Ob sie wirklich nötig ist, das ist natürlich die große Frage, denn der Druck schränkt häufig ja auch die Motivation ein, gerade in diesem Alter zwischen 20 und 30.
Das finde ich ein interessantes Wort, dass Sie das sagen, dass quasi durch dieses universitäre Bildungssystem Studenten eigentlich für unmündig erklärt werden, obwohl die sich doch alles andere als unmündig auch halten. Immerhin haben wir ja auch, ja, hat sich ja auch viel getan auf dem Bildungssektor. Aber jetzt gehen wir mal auf die Zahlen, die ich eingangs genannt habe, dass eben wirklich sehr, sehr viele Abiturienten und Studenten ihr Studium abbrechen. Immerhin mehr als 30% der Studienanfänger schließen ihr Studium nicht ab. Was bedeutet es Ihrer Meinung nach für eine Gesellschaft wie die unsere, wenn wirklich ein Drittel aller, die ein Studium anfangen, keinen Abschluss machen? Was bedeutet es für uns und unsere Gesellschaft, Frau Mewes?
Ja, ich bin da jüngst auch ein neues, tiefes Erschrecken gefallen. Und zwar vor allem, weil in den Nachrichten, in den üblichen Nachrichten des ARD, die Bildungsministerin Frau Annette Schavan kürzlich erklärte, das ist nicht etwa nur 30%, wie im Spiegelbericht dargestellt, sondern 51% der Studenten seien, die ohne Abschluss die Universität verlassen. Das ist doch eine verheerende Zahl. Als erstes einmal, weil ja auf diese Weise die enorme Aufwand, der finanzielle Aufwand des Staates, der doch mit dem Studium verbunden ist, verpufft. Und jetzt eine, ja, 49%, derer, die doch hoffen, durch einen akademischen Abschluss eine akademische Stellung auch einnehmen zu können, nun ausweichen müssen, sicher zum großen Teil, und neue Wege suchen müssen, um in irgendeiner Weise dazu zu kommen, ihr Brot zu verdienen.
Wohin weichen denn diese Studenten aus? Was ist Ihnen da so aus Ihrer Praxis bekannt?
Ach, da gibt es sehr verschieden, große Verschiedenheiten. Die einen sind die, die sehr beharrlich sind, eine Eigenschaft, die eigentlich für psychische Gesundheit spricht, die also sich nicht gleich entmutigen lassen von einem Durchfallen im Vordiplom oder beim Bachelor jetzt, die dann wiederholen, denn es lässt sich ja meistens bis zum dritten Mal wiederholen, die dann weitermachen, aber schließlich dann doch auch wieder neue Schwierigkeiten kriegen mit den Abschlussexamen oder auch ganz daran scheitern, dass sie, das sind die Beharrlichen, die sind dann schon verhältnismäßig alt, wenn sie jetzt endlich die Sache aufgeben. Aber diese, die so beharrlich sind, ein Großteil davon, findet dann doch auch bald einen anderen Job. Sie jobben dann in irgendeiner Weise. Sie gehen in irgendwelche Nischen, die auch auf dem Arbeitsmarkt angeboten werden, kommen dann häufig manchmal durch Tüchtigkeit dann in, über die Praxis doch hinein, können doch in das Gelernte im Studium verwerten und werden dann schließlich doch von einer Firma oder dergleichen übernommen. Das sind die sehr Gesunden. Aber es gibt unter diesen natürlich auch welche, die dann schließlich versagen, die auch resignieren, die dann also in eine Depression gehen. Das sind meistens nicht die, die es bis zum Schluss versucht haben, sondern das sind die, die schon vorher mit einer Verängstigung reagiert haben, indem sie erlebt haben, ich komme da nicht durch, wo dann eben auch die Eltern dahinter stehen und ermahnen oder auch sehr tadeln und schimpfen, die dann gleichzeitig eine sensible Seele haben, die so großen Belastungen nicht gewachsen ist. Das sind dann die, die wir in der Praxis zu sehen bekommen, die dann sehr bald in die Angst vor der Angst gehen, die dann auch schon schweißtreibend mit zitternden Händen in den Zwischenklausuren sitzen und einen Blackout bekommen. Das sind dann die, die in die Krankheit gehen. Und das ist auch ein erheblicher Prozentsatz. Die Schulpsychologen an den Universitäten, also die beratenden Psychologen an den Universitäten, sagen immer wieder, dass sie überlaufen sind von ratsuchenden Studenten. Und wir erleben leider Gottes gerade hier an der Hauptlinie der ICEs, dass sich immer wieder junge Menschen, gerade Studenten aus den technischen Hochschulen, vor die Schienen werfen. Also die dann ihr Versagen nicht aushalten und suizidal werden.
Wie könnte man denn diese Folgen für die Abbrecher, also die Frustration, das Herabsinken des Selbstwertgefühls, dieses Ansteigen der Angst, diese Beklemmung durch Angst, wie kann man diese Folgen denn abmildern oder vielleicht gar abwenden?
Ja, im Einzelnen gibt es da manche Hilfen. Schon ganz und gar, wenn die Studenten, und es sind ja nicht nur Männer, es sind ja auch junge Mädchen, obgleich die Mädchen in Bezug auf die Quote, auch in Bezug auf die Selbstmordrate, sehr viel niedriger sind. Die Studentinnen erweisen sich auch hier als das stärkere Geschlecht. Sie sind flexibler, sie ranken sich, dann manche bezirzen ihren Professor sogar und schaffen es dann auf diese Weise oder welche Weise auch sonst. Aber sie sind im Allgemeinen auch fleißiger, sind häufig auch systematischer in Bezug auf ihre Studiengänge. Wir haben da also ein ganz starkes Gefälle. Also es sind mindestens 80% der jungen Männer, die hier so massive Schwierigkeiten bekommen. Und abwenden kann man es im Einzelfall, wenn sie rechtzeitig merken, sie geraten hier in eine Sackgasse, doch meistens noch relativ einfach. Einfach nur dadurch, dass sie einen Halt finden im Psychotherapeuten, dass der mit über den Lebensentwurf nachdenkt, dass der vor allen Dingen mit nachdenkt darüber, ob nicht vielleicht aus irgendwelchen oberflächlichen Motiven dieser Studiengang, diese Fakultät gewählt worden ist, ob es vielleicht nur daran gelegen hat, zum Beispiel nicht Physik zu studieren, weil man auf der Schule schon Physik seit der 9. Klasse abgewählt hat und man aber doch dort eigentlich die Begabungen sitzen. Also man kann hier auch manchmal direkt nachhelfen durch spezifische Tests, die also nochmal die Begabung abchecken. Man kann durch Besinnung darauf, was dem jungen Menschen in der Freizeit dann in konstruktiven Tätigkeiten am meisten liegt.
Also über diese Möglichkeiten einer realistischen Selbsteinschätzung wollen wir ein bisschen später in der Sendung noch sprechen. Mich würden an der Stelle jetzt noch mehr interessieren, aus Ihrer Erfahrung in der Praxis, welche Gründe Ihnen noch zusätzlich bekannt sind, die zu einem Studienabbruch führen, dass wir da ein bisschen noch über die Ursachen sprechen. Zum Beispiel wird von dieser Hochschulinformationssystem GmbH, deren Zahlen ich vorhin auch zitiert habe, wird als ein Grund genannt, eine mangelnde Studieneinstellung bzw. mangelnde Studienbefähigung, die zum Beispiel auch damit korrespondiert, dass an der Uni Hilfestellungen fehlen und dass Orientierungshilfen fehlen an der Uni, dass das zum Beispiel mit ein Grund dafür ist, dass ja die Studienabbruchzahlen so hoch sind und sicherlich auch Gründe auch für die Ängste sind, die Sie so plastisch beschrieben haben, Frau Mewes. Welche weiteren Gründe sind Ihnen so aus Ihrer Praxis bekannt mit jungen Erwachsenen, die zu einem Studienabbruch führen und wo sehen Sie da auch Ursachen?
Ja, das ist gewiss richtig, diese Einschätzung. Die Jugendlichen bzw. die jungen Erwachsenen werden oft in zu kaltes Wasser geworfen.
Wie meinen Sie das?
Man hat ja versucht, durch die freie Fächerwahl in den Oberstufen der Gymnasien wohl schon hier etwas vorzubereiten auf die Universität. Das ist richtig. Das ist aber nicht ausreichend. Vor allen Dingen, weil auf den Schulen dann häufig nach Opportunität diese Fächerwahl gewählt wird. Dass man eben dann nicht Chemie oder Physik wählt, weil das erschwerend wirkt und man fürchtet, dass man dann weniger leicht ein gutes Abitur macht. Das also aus reiner Zweckmäßigkeit ausrichtet und nicht nach den Schwerpunkten der Begabungen. Hier hat also diese Freiheit der Fächerwahl sicher mindernd gewirkt in Bezug auf die notwendige Vorbereitung der jungen Menschen auf das Studium. Und dann ist das wie ein Schock, dieses erste Semester, in dem man eigentlich das Gefühl hat, nichts zu verstehen. Das ist an sich eine gewisse Notwendigkeit. Aber das müsste bei dieser Situation, dass so viele junge Menschen abbrechen, dringend aufgenommen werden, dass hier mehr Tutoren zur Verfügung stehen, die diesen ersten Semesterschock oder man kann auch sagen den Erstjahresschock so abpuffern, dass daraus nicht eine resignative Mutlosigkeit entsteht, also eine Verringerung der Motivation.
Also ich fasse zusammen, dass also auch schon in der Oberstufe im Grunde die freie Fächerwahl das Gegenteil dessen bewirkt hat, was man sich gewünscht hat. Also es hat eben nicht auf die Uni vorbereitet, sondern man sucht sich einfach das Fach aus Opportunitätsgründen, wie komme ich am schnellsten durchs Abi durchaus. Ja. Und man wird eigentlich nicht dazu auch angespornt, und da sind wir wieder beim Thema, was Sie vorhin schon mal angeschnitten haben, wozu wir später nochmal kommen, wie sich wirklich konkret Gedanken darüber zu machen, wo ist denn überhaupt meine Neigung? Wo sind meine Talente und Gaben? Dass das eigentlich nicht gefördert wird. Verstehe ich das so richtig?
Ja, richtig. Denn es ist schließlich so, dass jeder Mensch eine Bestimmung hat. Nicht? Und dass die ja sehr individuell schon in der Genetik und nachher auch in den Anregungen, die die Umwelt hinzufügt, relativ festgelegt ist. Sie ist durchaus erkennbar, diese Bestimmung. Nur sie muss natürlich ertastet werden.
Von jedem selber.
Von den Eltern, von den Lehrern und natürlich auch vom jungen Menschen. Aber mehr eigentlich noch von der Umwelt. Wenn Mozarts Vater nicht erkannt hätte, da ist eine geniale Begabung, hätte er sicher wäre Mozart geworden, wenn er nicht mit 4 Jahren ans Klavier gesetzt worden wäre. Zum Beispiel, nicht? Wäre Chagall das geworden, was er geworden ist, wenn nicht dieses arme Judenkind von seinem Lehrer erkannt worden wäre. Hier ist unsere Schule auch durch die Massenschule, durch diese Überforderung, auch in viel zu großen Klassen, denen die Lehrer ausgesetzt worden, durch die durch die ideologische Ausrichtung, die mir darauf aus ist, alle zum Abitur zu schleusen, eine Minderung der individuellen Auslese erfolgt, die hier mit die Unterschiedlichkeit des Menschen bedenkt. Aber um die Unterschiedlichkeit des Menschen zu erfahren und als ein pädagogisches Postulat zu erleben, brauchen wir auch ein anderes Menschenbild. Brauchen wir nämlich das realistische Menschenbild des Christentums und nicht eine Ideologie, die den Menschen nach Rasenmähermanier auf die gleiche Höhe bringen will. Dadurch haben wir ja auch eine Unausgelesenheit bei den jungen 19-Jährigen hervorgerufen, die nun nachher schwere Schatten wirft.
Was Sie so gesagt haben, das ja, legt ja auch irgendwo nahe, dass hier die Eltern auch sehr stark gefordert sind, die Neigungen ihrer Kinder zu erkennen und nicht quasi selber mitzuarbeiten an diesem Rasenmäherprinzip, dass die Kinder normiert werden und dass sie gefälligst ihr Abitur, koste es, was es wolle, zu machen haben, sondern dass die Eltern einfach, ja, ermutigt werden, mit liebendem Blick zu sehen, was für Gaben hat denn mein Sohn oder meine Tochter und muss es jetzt unbedingt Abitur sein?
Ja.
Zum Beispiel.
Ja, sie, die Einbahnstraße Abitur. Nicht in dieser Naivität, um es einmal so auszudrücken, die hat diese gefährliche Minderung der Unausgelesenheit hervorgerufen.
Sie haben vorhin das anklingen lassen, dass sich Frauen im Allgemeinen leichter tun mit dem Studium, dass sie sich da einfach auch besser organisieren, zum Beispiel auch untereinander, besser Netzwerke aufbauen etc. und damit einfach auch besser lernen können. Sind denn damit Männer benachteiligt einfach von Anfang an, muss ich jetzt als Mann einfach fragen?
Ja, das sind sie. Die jungen Männer in unserer Gesellschaft, nicht nur schon die jungen Männer, ich habe darüber schon mehrere Male in Radio Mororeb gesprochen, sind von Kindesbeinen an benachteiligt. Es wird ihnen und ihrer Weise, sich zu entfalten und zu entwickeln, und die ist anders als die der Mädchen, viel zu wenig Rechnung getragen. Sie haben keineswegs die gleichen Möglichkeiten zur Eloquenz, wie, also zur Beredsamkeit, wie es hirnmäßig festgelegt ist. Sie haben von daher in den Koedukationsschulen bei einem großen Anteil von Mädchen in den Klassen schon eine Benachteiligung, weil sie sich nicht so elegant am mündlichen Unterricht beteiligen können wie die Mädchen im Allgemeinen. Das sind genetische Begabungsunterschiede, die hirnmäßig festgelegt sind, die unsere Zeit eben auf dem Boden der Gleichheitsideologie völlig vernachlässigt hat. Und das kann und konnte nur zu einem Niedergang des Gesamtniveaus führen.
Bleiben wir noch beim Thema, wie jetzt auch die persönlichen Gaben und Talente von Studenten auch gefördert werden. Wie kann man denn da auch schon früh anfangen als Eltern? Wie kann man das so erspüren? Gibt es da Indikatoren, worauf man da achten sollte?
Ach ja, oft kann man das schon im Vorschulalter erkennen. Nicht, wenn da ein kleines Mädchen steht, das bei jeder Musik, bei jeder schönen Musik anfängt zu tanzen, dann sieht man, das hat eine große musikalische, rhythmische Begabung. Wenn man sieht, dass die Kinder, kaum dass sie ihre kleinen Fingerchen bewegen können, anfangen, Dinge technisch gestalten zu wollen, was ja besonders bei den kleinen Jungen der Fall ist, indem sie ineinander schieben und aufbauen und zusammenstellen und zusammensetzen und dergleichen. Nicht? Also es gibt ja diese großen Begabungsunterschiede. Bei den Jungen ist die technische Begabung häufig sehr, sehr viel größer als bei den Mädchen. Mir hat gerade mein Enkel, der Elektrotechniker ist und sein Abschlussexamen jetzt hier in Hamburg-Harburg gemacht hat, mit 1,0 als 25-Jähriger, erzählt, dass unter den 20 Studenten, die mit ihm vor 12 Semestern gestartet sind, damals waren es 200, dass unter diesen 20 ein einziges Mädchen ist. Ja, berechtigterweise, weil die Mädchen schon meistens sogar nach dem zweiten, dritten Semester merken, dass diesen theoretischen Anforderungen dieser Art ihre Hirnstruktur nicht gewachsen ist. Also hier gibt es auch große unterschiedliche Begabungen unter den Geschlechtern, die bewirken, dass es hier doch auch noch große Vorlieben gibt, zum Beispiel auf den technischen Hochschulen. Je theoretischer in dieser Weise, umso mehr die Männer berechtigterweise dominieren.
Jetzt, wenn ein Student, wenn es jetzt schon so weit ist, dass einer im Studium ist und eben erst dort feststellt, vielleicht habe ich wohl doch das Falsche studiert, irgendwie merke ich, das entspricht nicht so ganz meinen Begabungen. Welche Möglichkeiten hat denn der Student dann?
Nun ja, es wäre schon sehr gut, wenn er dann einen fachlichen Berater in Anspruch nimmt. Einen von den Psychologen, die eben ja auch schon recht gut ausgebildete Tests der Feststellung der Begabungen haben. Aber er sollte sich das nun nicht einfach nur aufnötigen lassen, sondern vor allen Dingen auch in sich hineinhorchen, wo bei ihm bei konstruktiven Beschäftigungen Freude aufsteht, wo sein Belohnungssystem im Gehirn aktiviert wird. Das zeigt ihm, wo seine Begabungen sitzen. Und natürlich kann es in dieser Welt zwischen Dornen und Disteln ja nicht immer danach gehen, dass man das wirklich ausbildet. Besonders bei den künstlerischen Begabungen ist es ja ein ganzes Stück schwierig, weil es sich ja auch immer wieder heute in unserer Zeit abzeichnet, dass das eine sogenannte brotlose Kunst bleibt. Und trotzdem ist es sicher sinnvoll, dass diese Begabungen nicht einfach abgetötet werden zugunsten einer strengen Studienrichtung, die den Begabungen nicht entspricht. Dass man dann so ein bisschen wenigstens nach Studium Generale rüberschaut in die Fakultät, in der die eigentlichen Begabungen sitzen. Die soziale Begabung, die künstlerische Begabung, nicht die Begabung zu malen oder die Begabung zu bildhauern, die Begabung zu komponieren oder dergleichen mehr. Oder ist auch wacker selbst dann zu wechseln und ist tapfer damit zu versuchen, wenn sich zeigt, dass diese Begabung zu drängen beginnt.
Also Sie meinen, dass diese Begabung so stark hervortritt, dass gegen das, was ich gerade eben tue, auch ein echter Widerwille kommt?
Ja, sicher. Es gibt ja auch dieses Erfahren der Bestimmung, der eigentlichen Bestimmung, die von Gott so für diesen Menschen gedacht ist.
Jetzt haben wir einen Hörer in der Leitung. Wir begrüßen Herrn Neuss. Bitte, Herr Neuss, Sie sind auf Sendung.
Ja, hallo?
Ja, hallo?
Ja, Heinrich ist mein Name, nicht Neuss. Folgendes. Ich habe Ihnen zugehört und kann Ihnen da auch nur eins vorhin bestätigen. Auch Eltern leiden im Anschluss sehr darunter. Unser Sohn zum Beispiel hatte jetzt voll studiert, hat im ersten Jahr ein Fach abgebrochen, hat sich ein neues rausgewählt, das Fach Theologie. Hat das jetzt 4 Jahre mit durchstudiert und blieb letztendlich an Latein, ist er gescheitert durch mehrere Prüfungen, also die 3 Prüfungen. Wir wussten nichts davon, wir wussten nur von 2 Prüfungen. Er wollte wahrscheinlich den Schmerz uns ersparen und ist dann über Nacht Nebelaktion abgebrochen, zu Hause ausgezogen. und hat sich bedankt bei uns und will sein Leben neu gestalten, will nichts mehr mit uns zu tun haben. Wir suchten wochenlang herum und hinterfragten auch bei der Universität. Ich konnte nie verstehen, warum unser Sohn als Beispiel dort nicht gefördert wurde. Wenn ich irgendwo angerufen habe, kein Mensch kannte ihn, keiner hatte irgendwie eine psychische Beratung oder irgendwie festgestellt, dass er da irgendwie nicht mitkommt. Und wir rennen rum, beten täglich um das Leben unseres Sohnes, damit er den richtigen Weg findet. So viel in der Kurzansage. Auch wir hätten wesentliche Unterstützung von der Seite Universität und auch in Zusammenarbeit auch mit den Eltern irgendwie erwartet. Danke für meinen Vortrag.
Herzlichen Dank für Ihren Beitrag und dass Sie sich so offen in die Sendung eingebracht haben. Ja, Frau Mewes, was sagen Sie zu dem Hörer?
Ja, danke. Das ist schweres Leid der Eltern und ich muss es häufig in ähnlich wie Sie es schildern, mittragen, dann, man kann nur hoffen und da kann man nun wirklich nur mitbeten, dass er die Verbindung zum Elternhaus wieder aufnimmt. Wir erleben das nicht selten, dass dann die Scham über das Versagen so riesengroß ist, dass dann eben um die vorwurfsvollen Blicke oder nicht die Ratlosigkeit der Eltern nicht ertragen zu können, dann erst einmal abgebrochen wird. Wir machen aber auch, und da möchte ich Ihnen Hoffnung machen, sehr häufig die Erfahrung, dass solche Söhne dann doch zurückkommen. Vor allen Dingen, wenn sie erleben, sie werden, genauso wie es beim verlorenen Sohn dargestellt ist, eine gütige Familie erleben, einen liebevollen Vater, der versteht, dass hier nur aus Mangel an Kommunikation mit dem Jungen jetzt diese Katastrophe eingetreten ist. Sie verschließen sich dann ja so häufig so leicht. Und man kann, um das vielleicht einmal vorbeugend für andere Menschen zu sagen, immer nur wieder raten, besprich es mit uns. Wir nehmen es dir nicht übel, wenn du jetzt in dieser Weise nicht zurechtkommst. Wir werden dich nicht zwingen, jetzt einen Weg weiterzugehen, den du so nicht leiten kannst. Wir haben Verständnis für alle diese Mühseligkeiten. Das ist sehr schwer, weil es ja auch heute sehr, sehr häufig ein finanzielles Problem ist und man nicht endlos Ressourcen hat, um jetzt hier den erwachsenen Sohn weiter mit durchzutragen. Und dennoch ist es eine ganz, ganz große Notwendigkeit. Und zum Sachlichen möchte ich gerne noch, also für andere Fälle vorbeugend sagen, es ist grundsätzlich wesentlich besser, als erstes dieses fehlende Latein nachzuholen, auf der Universität, in Kursen, die es dafür gibt. Am besten ist es ja eigentlich hier in Krelingen, das ist eine evangelische Institution, die dann sogar für Studenten solche einjährigen Kurse in Griechisch, Latein und Hebräisch anbietet, wenn der Mensch Theologie studieren will. Das vorab zu machen, ist einfach richtiger. Natürlich ist das auch noch nicht mal das, was jetzt man den Eltern noch raten muss. Im Grunde muss man hier mit ihnen eine schwere und große Kritik an der Schule, jedenfalls an unseren Schulen im Norden, zeigen, wo den Kindern die Latein als erste Fremdsprache oder zweite Fremdsprache wählen. Dann nachher das große Latinum nicht vermitteln, weil man ihnen Knüppel zwischen die Beine wirft, weil es unerwünscht ist, dass es eine Elite gibt. Denn häufig sind das Menschen, die es mit dem Glauben ernst nehmen, die auf Theologie abstellen wollen oder auch Menschen, die im Latein eine besondere Qualität sehen. Hier ist das widerwärtige Egalitätsprinzip, die Menschen beeinträchtigten, schwer durchgebrochen, indem man diesen Menschen nicht ganz selbstverständlich, auch wenn da nur 4 oder 5 oder sechs, wir haben es jetzt erlebt, dass 15 ein Abitur im Latein anstrebten. Dieses einfach auszuschalten, um diese Elite nicht zum Zuge kommen zu lassen, schon ganz und gar nicht, wenn es ins Theologiestudium führt.
Frau Mewes,
ist ein pädagogisches Verbrechen.
Wir haben noch ein paar Hörer in der Leitung. Ich begrüße jetzt Herrn Schröttke.
Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Frau Mewes. Ich habe noch eine Frage jetzt zu Sie. Es ist nur angesprochen worden, dass Jungs ja schwerer haben. Sie haben das auch in anderen Sendungen schon mal angesprochen. Das habe ich auch gehört, so jedenfalls einige davon. Meine Frage ist jetzt gerade die Problematik, die sich dann im Studium aufbricht, wo man dann ja das Erlernte, bisher Erworbene sozusagen sich bewähren soll in dem Weiterlernen und in dem Durchhalten und Erweitern. Ist es nicht auch schon, die Schwächen werden die nicht schon in den frühen Jahren zugrunde gelegt? Also sprich, das mangelnde Selbstvertrauen. Ich sage jetzt ein Beispiel. Mein Vater hat zu mir immer gesagt, was dir mal werden soll, ist mir schleierhaft. Er hatte so eine destruktive Einstellung, dass ich jetzt mit 40 jetzt erst kapiere, nachdem ich verschiedene Sachen gelernt habe, wie vielseitig man doch noch was lernen kann und aufbauen kann. Ich kann meinen Jungen zum Beispiel Versmaß und Rhythmus und so erläutern an einem einfachen Strophe und merke dann auch selber, wie sich aus einem Gedicht die Melodie entwickelt. Aber solche Sachen sind also im Grunde genommen am Anfang quasi verschütt gegangen, weil das negativ dargelegt wird. Und der Mut wird einem genommen, weil man dann heißt, man gehört nicht dazu. Ist es nicht häufig so? Oder wenn in den Familien, die, sag mal, nur noch dem allgemeinen frönen oder Patchwork-Systeme haben, dass man da das Durchstehen auch nicht lernt? Das ist so mein Gedanke dazu. Und dass da einfach eine moralische und ethische Grundlage einfach soziologisch auch begründet werden muss.
Ja, wir sind da ganz gewiss in eine ganz gefährliche Sackgasse geraten. Vor allen Dingen, weil wir eine letztlich unrealistische und schon ganz und gar unpädagogische Norm setzen. Nicht? Eigentlich fängt der Wert des Menschen erst an, wenn er Abitur gemacht hat. Auf welche Weise immer. Nicht? Das ist von vornherein kontrapädagogisch. Die sagen, ist so richtig, wenn hier mehr Vielfalt wäre, was ja die Voraussetzung hätte, dass man auch nicht mehr so stark koedukativ vorgeht. Die Schere zwischen Jungen und Mädchen wird in Bezug auf ihr Entwicklungstempo immer größer. Die Mädchen reifen viel früher. Die Jungen haben einen längeren Spielraum, um sich zu entfalten, so dass sie wirklich merken, dass die Sache eine Sache für sie selbst ist und dass sie nicht nur gedrückt werden von außen, entsteht meistens erst im jungen Erwachsenenalter. Nicht? Und dann hat man in dieser Hinsicht manchmal schon Erhebliches verpasst. Also wir brauchen vor allen Dingen, und deswegen machen wir solche Sendungen ja in Radio Horeb, wir brauchen eine Änderung der Pädagogik, der gesamten Pädagogik auf dem Boden des realistischen christlichen Wertsystems. Aber es ist vernünftig, wie der Papst immer sehr richtig sagt.
Herr Schröttke, verstehe ich Sie da richtig, dass Sie aber quasi heute glücklich sind, dass Sie was anderes gemacht haben, dass sie in der Hinsicht einfach anders sind und aus dem Rahmen gefallen sind und einfach heute Versmaß erklären können?
Ich stelle halt fest, dass ich nach wie vor in einer Sackgasse bin, aber ich kann die Ursachen erkennen. Ich kann auch die Vielfältigkeit erkennen. Ich habe oftmals auch Themen angerissen und Hintergründe dargelegt, habe gemerkt, Moment, es sind auch noch Doktorthemen da. Zum Beispiel, was ich jetzt gerade mit dem Gedicht gesagt habe, aber auch in den Gedanken, der Mensch ist zur Freiheit berufen, wenn man das aus Paulus abwickelt. Ich merke, ist vorbei für mich, gut, aber wie kann ich es anderen vermitteln oder meinen Kindern? Das ist halt die Frage. Und wie kann ich denen das vor Augen führen, ohne sie zu überfordern und tatsächlich denen ihre Freiheit, ihre Talente zu finden?
Dann geben wir das einfach mal als konkrete Frage an Frau Mewes weiter. Herr Schröttke, ich bedanke mich bei Ihnen. Gut. Hören Sie es am Radio bitte an.
Danke.
Ja, es geht gewiss nur mit einem sehr großen Einsatz an Hellhörigkeit für die Kinder. Und das heißt, mit dem opfervollen Bemühen, sehr viel Zeit mit ihnen zu verbringen. Nicht? Und wenn die eigene Notwendigkeit, das Brot heranzuschaffen für die Familie, auch die eigene Zeit verschlingt, so muss man die verbleibende Zeit dann doch versuchen, so zu nutzen. Ich rate eben dann immer sehr, dass man auf jeden Fall einmal am Tag gemeinsam am Tisch sitzt. Zum Beispiel, dass man hier die Akzente am Wochenende legt, um aber auch mit einem bestimmten Widerstand gegen das Erdrückende dieses normierenden Zeitgeistes versucht, die Seele des Kindes so zu entfalten, dass nicht, wie das heute die Hirnforscher ja bestätigen, so und so viele Synapsen wieder verwelken und zugrunde gehen, weil sie aus dieser einseitigen Norm heraus, die uns aufgenötigt worden ist von außen, gar nicht genutzt werden. Das geht nur mit einem intensiven Bewusstsein der Eltern. Das geht auch nur mit einem Stück Gefühl für das Opfer, das damit verbunden ist. Und das dann nur sinnvoll wird, wenn man sich sagt, dass man damit im Einklang ist mit der Bestimmung, die Gott uns vermittelt hat. Das ist eben das, dieser Aufbruch zu einer christlichen Kulturrevolution, die von uns erwartet wird und auf die wir nicht von außen warten können, sondern die wir versuchen müssen, selbst so viel es geht in unseren Familien zu leben. Das ist nicht einfach, weil es immer auch eine Kontraeinstellung zu manchen Dingen, die uns dieser Zeitgeist aufnötigt, verursacht. Aber es lohnt sich allemal, weil darin dann auch ganz viel Gottes Segen enthalten ist, wie ich auch immer wieder im Umfeld bei meinen Patienten und vor allen Dingen auch in der eigenen Familie erlebt habe.
Gottes Segen bei der christlichen Kulturrevolution. Wir sind jetzt verbunden mit Frau Hane.
Ja, hallo, schönen guten Tag. Erstmal schöne Grüße an das ganze Radioteam Radio Horeb. Also es ist wunderschön, Sie immer zu hören. Und schönen guten Tag, Frau Mewes. Ich habe eine Frage, und zwar habe ich zwei Brüder, die sind jünger wie ich. Und die beiden, der eine ist Medizinstudent gewesen und der eine Chemiestudent. Und die waren von klein auf eigentlich die Besten, was in der Schule betrifft, und ihre Abitur auch alles super gelaufen. Die waren sehr gut und war die ganze Hoffnung in der Familie. Also ich komme ursprünglich aus Eritrea, also Nachbarland Äthiopien. Und die waren super gut und auf einmal, die haben angefangen, 3 Semester oder so ging's und dann zack, aufgehört. Und bis heute, das sind 4 Jahre jetzt vergangen und auch nicht irgendwie eine andere Ausbildung angefangen oder sonst wie, jobben ab und zu. Und da ist halt die Enttäuschung vor allen Dingen von meinem Vater sehr, also von beiden Eltern. Und wir Geschwister natürlich auch, und ich versuche auch immer denen zu sagen, es muss nicht unbedingt Studium sein, aber man versucht halt irgendwie eine andere Ausbildung zu machen, dass ihr irgendwas habt, und die sagen, ja, vielleicht wenn wir irgendwann wieder studieren und so, und es geht immer so weiter, und das deprimiert, es tut einfach unheimlich weh, weil die super intelligent sind und wir sind auch eine Patchwork-Family und ich weiß nicht, wie das zusammenkommt. Können Sie mir da irgendwie bitte eine Antwort geben, wie das, woran das liegt? Das verstehen wir einfach irgendwie nicht.
Ja, nun, woran es liegt, ist ja einfach. Sie haben eben resigniert. Nicht? Sie haben die Vorstellung erworben, und das ist ja auch sehr berechtigt. Also dieses Material, was ich da jetzt im Medizinstudium lernen muss, ist so massiv, dass ich das in mein Gehirn nicht reinkriege. Und das ist im Übrigen auch meine Kritik. Das Vordiplom, die Vorsemester vor der Zwischenprüfung in Medizin war immer schon Material übersättigt. Aber es ist alles
schwer, meinen Sie?
Bitte, hallo?
Meinen Sie, es war schwer vom Studium her?
Ja, nein, es ist einfach die Quantität, die jetzt gewusst werden soll, weil ja durch den PC und Globalisierung alles Wissen sich noch viel hundertfältig, vertausendfältig hat. Es war immer schon viel und es war sehr schwer durch die ersten Semester im vor allem im Medizinstudium zu kommen. Aber mit Fleiß doch möglich. Und das ist auch meine Kritik.
Frau Hane, verstehe ich.
Es liegt bei beiden nicht, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, es liegt bei beiden Brüdern nicht daran, dass das denen schwerfällt, weil der eine Medizinstudent, der hilft seinen Studienfreunde, weil die auch Afrikaner sind, der hilft denen immer bei ihrer Hausarbeiten und die versuchen ihnen auch zu sagen, mach das doch weiter, du hast doch alles drauf, du hast keine Schwierigkeiten, das verstehen wir nicht. Bei ihm lag es halt, der hat kein BAföG mehr bekommen, dann muss er halt anfangen zu jobben, weil er die Scheine nicht geschrieben hat. Und der Chemiestudent, der ist auch super intelligent, der hilft andere, aber sich selber nicht helfen können. Und das ist, was wir nicht verstehen.
Ja, also jetzt gibt es Gott sei Dank ab gestern wieder BAföG. Nicht? Also das ist zum Beispiel, diese Notwendigkeit hat die Frau Bildungsministerin dann wohl hoffentlich erkannt und eingesehen. Denn wenn sie dann nun anfangen, sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen zu müssen, wie das in den letzten Jahren dann auch schon wieder gewesen ist, dann ist das Wissen dann eben doch nicht parat, das gebraucht wird. Aber ich möchte, vielleicht trifft das auf Ihren Fall nicht zu, aber das ist ein sehr häufiges Argument und hier ist eine sehr allgemeine Kritik notwendig. Die Kritik, dass wir im Computerzeitalter es doch möglich machen müssten für unsere Studenten, dass die Hirnkapazität, die jetzt notwendig ist für diese Studiengänge, nicht so groß sein darf in der Quantität, dass das nicht mehr zu bewältigen ist. Hier müsste also eingeschränkt werden zugunsten eines qualitativ notwendigen Wissens. Das ist das eine. Aber darüber hinaus, um Ihnen ein Stück Hilfe zu geben, in solchen Fällen ist es sehr, sehr wichtig. Erstens würde ich sagen, es gibt jetzt wieder BAföG, also ihr Jungen, ihr beiden, ihr Mediziner und Chemiker. Fangt wieder an, nicht? Also diese ist jetzt doch in einem glücklicherweise endlich einmal mit einem Stück Realität ausgeräumt worden, diese Schwierigkeit. Aber als Zweites würde ich auch immer sagen, wenn Sie das Gefühl haben, dieses entspricht wirklich weder Medizin noch Chemie meiner eigentlichen Bestimmung, doch in Anspruch nehmen, die oft recht guten Psychologen bei den Arbeitsämtern, die auch die entsprechenden Tests haben, die Beratung gelernt haben und die hier auch ein Stück aus der Resignation wieder heraushelfen können.
Also ich fasse zusammen, Frau Mewes, dass Sie einfach auch, ja, wie zum Beispiel die beiden Brüder, auffordern, wirklich alle Möglichkeiten auch zu nutzen, die es an Hilfestellungen geben könnte, da wirklich alle Register zu ziehen. Ja. Wir hoffen, dass Frau Hahnes Frage damit zum Teil wenigstens beantwortet wurde. Vielen Dank auch für die Offenheit der Hörerin. Sie haben, Frau Mewes hat ein Buch geschrieben, auch zu diesem Thema, dem Lernen einen Sinn geben. Das ist das neueste Buch, das sie verfasst hat. Es ist erschienen im Stolz Verlag. Frau Mewes, ein kurzes Schlusswort zur Ermutigung für alle, die nach ihrer Bestimmung, nach ihrer Berufung, nach ihren Gaben und Talenten suchen, damit Studienjahre wieder goldene Jahre werden können. Wenn Sie da einen ganz kurzen Schlusssatz uns dazu sagen könnten, bitte.
Ja, mein erster Rat gilt den Studenten. Den Studenten nun wirklich eine mit konstruktiver Kritik. Das, was noch alte Zöpfe sind in der Universität, alte Zöpfe in Bezug auf die Lernpsychologie anzugehen und dort eben mit entsprechendem gepflegten, konstruktiven Aufstand eine Besserung zu erzwingen. Das würde ich den Studenten raten. Ich würde den Eltern raten, ihre Kinder nicht in einseitige Schubladen, die der Zeitgeist diktiert, hineinzwingen zu wollen. auch durch Auflagen oder Sanktionen, die dann eventuell doch in solche fürchterliche, fatale Mutlosigkeit hineinführen können, sondern den Versuch zu machen, auch sich durch entsprechende Beratung, auch durch Mitgehen in solchen Sendungen oder sich Rat holen aus Büchern, wie ich sie geschrieben habe, hier neu den Mut zu fassen, Wege zu gehen, die vielleicht auch nicht einfach den einseitigen Weg des Akademikertums nun für zwingend notwendig zu erachten.
Herzlichen Dank, Frau Mewes, für Ihre ermutigenden Worte und dass Sie wieder Zeit hatten für die Fragen und Anliegen unserer Hörerinnen und Hörer. Herzlichen Dank, Frau Mewes. Es verabschiedet sich Dominik Miller.